Liebe Zuhörer, ich sage Ihnen sicherlich nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, die Zeiten haben sich geändert. Wir befinden uns in einem tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel, der Eltern und auch Gemeinden vor enorme Herausforderungen stellt. Wie kann es da gelingen, dass wir die nächste Generation unter den Bedingungen der gegenwärtigen Zeit für Christus und die Gemeinde gewinnen? Wie können wir Kindern und Jugendlichen in der Zeitenwende Zugehörigkeit und Sicherheit schenken? Darüber spreche ich heute mit Judith Hildebrand. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin für Kinder- und Jugendarbeit an der FDH. Seien Sie gespannt, was sie Wertvolles zu diesem Thema zu sagen hat. So, und jetzt sitzt sie mir hier gegenüber. Herzlich willkommen, Judith Hildebrand.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Frau Hildebrand, die Verunsicherung und psychische Fragilität der jungen Generation ist ja in vieler Munde. Und als Gründe werden häufig natürlich die Dinge genannt wie Klimakrise, Pandemie, die Kriege, die jetzt aufgebrochen sind. Man muss aber ja auch sagen, dass es schon früher Kriege, Krankheit, Armut und diese Dinge gab. Warum sind Kinder und Jugendliche vor allem heute so verunsichert?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage und darüber möchte ich gern heute ein bisschen sprechen. Es stimmt, wenn man die äußeren Umstände betrachtet, dann kann man sagen, dass es zurzeit einige reale Bedrohungen gibt, die so beängstigend sind, dass sie sicher ein Umfeld schaffen, in dem leicht psychische Krankheiten entstehen, weil einfach Ängste entstehen und Sorgen. Aber es ist tatsächlich so, dass es ähnliche Bedrohungen ja schon früher gegeben hat. Unsere Geschichte ist voll davon. Unsere Großeltern haben den Zweiten Weltkrieg erlebt. Es gab auch schon mal eine Pandemie oder eine Grippe, die spanische Grippe, wo prozentual viel mehr Menschen gestorben sind. Und trotzdem scheinen frühere Generationen besser mit solchen Herausforderungen zurechtgekommen zu sein. Und von daher drängt sich der Gedanke auf, dass es tiefer liegende Gründe oder Faktoren zu geben scheint, warum unsere junge Generation so sehr darunter leidet, über die äußeren Umstände hinaus.
Ja, genau, über diese Faktoren würde ich gerne mit Ihnen heute ins Gespräch kommen. Was könnten Ihrer Meinung nach jetzt die Ursachen für diese doch tiefe Verunsicherung oder diese starke Zunahme auch an psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen sein?
Hier gibt es, denke ich, keine einfachen Antworten oder Lösungen. Und ich möchte auch jetzt gar nicht die Erwartung wecken, dass ich da alle Antworten zu habe, weil das ist wirklich ein Thema, mit dem sich viele, viele Forscher und Wissenschaftler beschäftigen. Und auch wenn jetzt man so einen Einzelfall im Kopf hat, ich kann hier nicht, also jeder Jugendliche oder jedes Kind ist ja einmalig, die Lebensgeschichte, seine Erfahrung, und deswegen kann es auch sein, dass was jetzt aufgezeigt wird, passt gar nicht für den Einzelfall. Und doch ist es mir irgendwie wichtig, diese grundlegenden Verschiebungen mal zu nennen, die in unserer Gesellschaft stattgefunden haben, diese großen Entwicklungen. Denn ich denke, sie können uns einen Rahmen geben, warum vielleicht ein Nährboden entstanden ist für ja die Zunahme an der psychischen Erkrankungen. Und mein Anliegen ist einfach, Gemeinden und Familien zu sensibilisieren für diese besonderen Herausforderungen. Wir leben in einer Zeitenwende und es gibt grundlegende Veränderungen. Und erst wenn wir die verstehen, können wir auch ja den Einzelfall besser betrachten.
Um welche Veränderung geht es hier und welche Prozesse haben Sie im Blick?
Die Prozesse der Säkularisierung, Fragilisierung und Individualisierung, die ich dafür ganz wesentlich halte.
Dann nehmen Sie uns gerne mit in diese drei verschiedenen Bereiche. Ich würde die gerne mit Ihnen nacheinander anschauen. Was versteht man unter dem ersten Bereich, den Sie eben genannt haben, der sogenannten Säkularisierung?
Damit meine ich die grundlegende Veränderung in unserem westlichen Kontext, die dazu geführt hat, dass es Menschen heute so unglaublich schwer fällt, an einen Gott zu glauben. Während es, gehen wir mal einfach 500 Jahre zurück, ist für die Menschen damals in unseren Breitengraden eigentlich unmöglich war, nicht an einen Gott zu glauben. In den letzten Jahrhunderten hat sich also nicht nur das Denken, sondern auch das ganze Fühlen und unser Empfinden um Transzendenz grundlegend verändert. Es gibt da dieses bekannte Buch von Charles Taylor mit dem Titel »Ein säkulares Zeitalter«, der diese Veränderung aufzeigt. Wir leben in einer Zeitenwende.
Darf ich da einhaken? Was macht Ihrer Meinung nach oder auch der Meinung von Charles Taylor diese Zeitenwende aus? Können Sie das näher beschreiben?
Ja, diese Zeitenwende bedeutet, Menschen oder junge Menschen wachsen heute in einer Kultur auf, in der Religion im Leben der meisten Menschen keine Rolle spielt. Sie leben in einer Welt ohne Gott. Und dabei wird nicht die Idee von einem Gott abgelehnt, denn jeder kann glauben, was er möchte, sondern es geht eher um einen funktionalen Atheismus. Gott spielt in den Lebensentscheidungen der Menschen allgemein keine Rolle. Das heißt, man trifft seine Entscheidungen selbst, unabhängig von der höheren Instanz. Und das bedeutet gleichzeitig, und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, da ist auch niemand mehr für sie da. Niemand, dem sie Rechenschaft schuldig sind, aber auch niemand, den sie ja als guten Schöpfer wahrnehmen oder eine Instanz, die sich um sie kümmert. Und das ist, finde ich, ein ganz gravierender Unterschied zu früheren Zeiten.
Wie war das früher im Vergleich zu heute? Was würden Sie sagen?
Früher haben die Menschen ihr Leben wirklich im Bewusstsein von einer höheren Macht gedeutet. Da gab es einen Gott, der ihrem Leben Sinn gegeben hat. Oder später, dann war das vielleicht nicht Gott, dann war das aber die Vernunft, dieses höhere Ganze, dem man gedient hat. Man wusste, man hat sich vor einer höheren Macht zu rechtfertigen, musste Rechenschaft geben. Und heute ist das komplett weggebrochen. Junge Menschen heute leben ihr Leben in Bezug zu ihrem eigenen Ich, deuten es von daher und damit stehen sie in der Verantwortung, ihrem Leben Sinn zu geben. Und das bedeutet auch ein enormer Druck, dass sie selbst dafür verantwortlich sind, sich und ihrem Leben selbst Sinn irgendwie zu erschließen.
Darf ich da nochmal nachfragen? Verstehe ich das jetzt richtig? Es gibt also infolgedessen eine, ich nenne das mal Leerstelle im Leben von jungen Menschen oder ein Vakuum, was jetzt dazu führt, dass die jungen Menschen selber in der Verantwortung stehen, ihrem Leben selbst Sinn zu geben, wohingegen aber früher es eigentlich als selbstverständlich galt, dass es einen Gott gibt, der dem Leben einen Sinn gibt.
Genau, ja, so kann man das gut ausdrücken. Und wenn wir darüber nachdenken, merken wir, dass gerade diese Veränderung, diese gravierende Verschiebung für Kinder und Jugendliche enorme Auswirkungen hat. Sie stehen ja in der Aufgabe, in der Herausforderung, noch ihr Leben gestalten zu müssen, sich zu entwickeln. Und wenn wir jetzt das noch weiterdenken in Hinblick auf die Frage der Identität, dann merken wir, dass früher Menschen ihre Identität von Gott her erfahren haben, indem sie sich als Geschöpf Gottes wahrgenommen haben und im Gehorsam gegenüber diesem Gott auch Erfüllung gefunden haben. Oder wenn man jetzt nicht an Gott geglaubt hat oder man könnte auch sagen, sich einem Allgemeinwohl untergeordnet hat, hat man von daher Erfüllung erfahren. Wenn heute aber Gott als bestimmende Größe wegbricht oder jegliche übergeordnete Instanz aus dem eigenen Leben ausgeklammert wird, dann muss ich meine Identität ja selbst bestimmen, muss selbst definieren, wer ich bin. Und hier kommt jetzt ein ganz entscheidender Gedanke. Es ist so, dass, und das ist eigentlich ganz logisch, dass niemand sich selbst Identität geben kann. Identität kann einem per se eigentlich immer nur von außen zugesprochen werden. Und das ist das Dilemma, denn wenn man versucht, sich selbst Identität zu geben, bleibt da immer diese letzte Unsicherheit. Und das ist genau das, was wir ja in unserer Gesellschaft sehen. Wir erleben junge Menschen, die unglaublich verunsichert sind. In vielen Fragen, nicht nur die beruflichen Fragen, was will ich werden, wohin soll mein Leben führen, sondern bis hin zur eigenen Geschlechtsidentität. Diese Verunsicherung ist so hoch, wie das noch nie zuvor der Fall war. Und ich sehe hier einen ganz, ganz engen Zusammenhang eben zu dieser großen Verschiebung. Vielleicht könnte man das so sagen, in dem Maße, wie man Gott aus dem Leben ausklammert oder eine höhere Instanz, also feste Normen oder Werte, von denen man sich her definiert, in dem Maße wächst die Verunsicherung hinsichtlich der eigenen Identität. Und das ist ein Nährboden auch für psychische Erkrankungen, ja.
Nach dieser Analyse und auch Diagnose mehr oder weniger stellt sich natürlich in einem nächsten Schritt jetzt die Frage, wie können wir dem begegnen? Also was können oder sollten Gemeinden oder Familien oder allgemein Menschen im Umfeld von jungen Menschen tun, um dieser Entwicklung zu begegnen?
Ja, auch das ist natürlich jetzt nicht so leicht. Und ich möchte auch keine Pauschalantworten geben, weil Ja, es ist komplex, aber zwei Dinge sind wir einfach mal jetzt so ganz einfach als erstes in den Sinn gekommen. Zum einen, ich glaube, es ist unglaublich wichtig für Gemeinden zu wissen, es ist so notwendig, immer und immer wieder Bewusstsein für die Präsenz Gottes zu schaffen in den Gottesdiensten, in den Veranstaltungen. Wenn man zusammenkommt im Gottesdienst, dann geht es eben nicht nur um Gemeinschaft, sondern es geht darum, dass Gott zum Zug kommt und die Gegenwart Gottes im Mittelpunkt steht. Das bedeutet, Kindergottesdienste und Jugendabende haben nicht in erster Linie die Aufgabe, ja, die Teilnehmer zu bespaßen oder ein Gemeinschaftserlebnis zu schaffen, sondern Woche für Woche, Sonntag für Sonntag, Gott bekannt zu machen, Gott vorzustellen und Bewusstsein dafür zu wecken, was es bedeutet, mit diesem Gott zu leben. Gerade in dieser herausfordernden Zeit, da dürfen die Themen, die aktuell nicht fehlen. Was bedeutet es, in dieser Situation, mit diesen Kriegen, in dieser Pandemie, Gottes Wahrheit nachzuspüren, auch in der eigenen Unsicherheit, in den eigenen Fragen. Und das geht natürlich nur, wenn wir in unseren Gemeinden Menschen haben, die selbst ganz intensiv mit diesem Gott leben. Möglichst auch in der Kinder- und Jugendarbeit ausgebildete Theologen, die ein tiefes Wissen über Gott haben und die Dinge auch in Zusammenhang bringen können, so von Gott reden können, dass es bei Kindern und Jugendlichen ankommt.
Was bedeutet das jetzt für Familien? Was können Familien da tun und worauf sollten sie achten?
Im Prinzip ganz ähnlich wie auch in der Gemeinde. Es ist wichtig, eine Familienkultur zu schaffen, in der Gott der Mittelpunkt ist und Kinder und Jugendliche wirklich von klein auf eine tiefe Liebe zu Gott entwickeln. Das bedeutet gemeinsames Gebet, offener, ehrlicher Austausch, auch gemeinsames Klagen über die Dinge, die nicht gut laufen oder Aussprechen der Fragen, die man an Gott hat. Und hier eine ganz persönliche Beobachtung. Ich stelle fest, dass ganz viele Familien auch in ihren Gemeinden sehr stark diesseits ausgerichtet sind. Nach dem Gottesdienst unterhält man sich über die schulischen Erfolge, die sportlichen oder musikalischen der Kinder. Das wird meiner Beobachtung nach heute so wichtig genommen. Eine gute Schulnote ist da oft wichtiger, als dass das eigene Kind sich vielleicht ja um ein anderes Kind kümmert und in der Nächstenliebe wächst. Und ich möchte einfach nochmal sagen, die wichtigste Erziehungsaufgabe ist nicht der leistungsmäßige Erfolg unserer Kinder, sondern dass sie eine tiefe, innige Liebe zu Gott aufbauen, die sie ihr Leben lang durchträgt. Und das geht nur durch eine Familienkultur, die wirklich Gott in den Mittelpunkt stellt. Schon beim Frühstück morgens gemeinsam zu beten. Wenn sie aus dem Haus gehen, die Kinder zu segnen, zu sagen, Gott ist da, er liebt dich. Was immer auch passiert, du bist in seiner Hand geborgen. Und das ist, ja, finde ich sehr, sehr wichtig, dass Familien das ganz neu und bewusst leben heute. Vielleicht also nochmal zusammenfassend diese zwei Punkte. Aufwachsen in einer säkularen Welt bedeutet, als junger Mensch lebe ich mein Leben ohne Gott und habe eigentlich keine Antenne mehr für Übernatürliches. Es drängt nichts durch zu mir und deshalb sehe ich es als so wichtig an, für Familien und Gemeinden hier eine Gegenkultur aufzubauen, die es jungen Leuten ermöglicht, ihr Leben im Wissen um den lebendigen Gott zu gestalten.
Jetzt haben wir den ersten Bereich abgeschlossen, den Bereich der Säkularisierung. Den zweiten Aspekt, den Sie vorhin genannt haben, der dazu führt, dass Kinder und Jugendliche immer verunsicherter werden, ist der Aspekt der Fragilisierung. Was versteht man darunter und was hat das mit dem Leben von Kindern und Jugendlichen zu tun?
Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Wenn eine Gesellschaft Gott oder überhaupt eine übernatürliche Transzendenz ausklammert als letzte verantwortliche Instanz, dann bleibt eine zerbrechliche oder fragilisierte Welt zurück, in der alles erlaubt und möglich ist, wo es keine allgemein anerkannte, sinnstiftende Wahrheit mehr gibt. Und da ist dann nichts Festes mehr, kein Halt, auf dem ich mein Leben aufbauen kann. Fragilisierung könnte man so mit dem Wort Zerbrechlichkeit versuchen wiederzugeben. Und Charles Taylor versteht darunter eine Gesellschaft, in der mehr Menschen ihre Positionen verändern, also im Lauf ihres Lebens konvertieren, sich die eine oder andere Position zu eigen machen. Und das feste Gefüge, was es mal gab, dass man den Glauben oder die Einstellung der Eltern vielleicht übernommen hat, das ist zerbrochen. In unserer Welt ist vieles ja einfach wechselhaft, fragilisiert, man springt vom einen zum anderen. Und wir erleben das ja auch, dass in Gemeinden das überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist, dass Jugendliche den Glauben ihrer Eltern übernehmen.
Können Sie das vielleicht noch etwas näher beschreiben, woran jetzt genau hier das Problem liegt? Denn auch früher war es ja so, dass Menschen sich zum Beispiel von einigen Vorstellungen der Eltern im Laufe des Erwachsenwerdens getrennt haben. Warum ist jetzt aber die Fragilisierung hinsichtlich der Ausklammerung von Gott so folgenschwer?
Ja, ich habe mich kürzlich mit einem kleinen Büchlein beschäftigt von Byung-Chul Han. Das heißt Die Krise der Narration, und der beschreibt diesen Zusammenhang sehr anschaulich. Er sagt, dass früher durch den christlichen Glauben das Leben von Menschen in eine große Erzählung eingebettet war, die allem, was man gemacht hat, Sinn verliehen hat. Er sagt, es war so eine Meta-Erzählung, die jeden Winkel des Lebens erfasst hat und im Sein verankert hat. Der christliche Kalender, so sagt er, lässt jeden Tag als sinnhaft erscheinen. Und in der postnarrativen Zeit nun, und so beschreibt er unsere Zeit, wird er zum sinnentleerten Terminkalender entnarrativiert. Religiöse Festtage sind Glanz und Höhepunkte einer Erzählung. Aber ohne Erzählung gibt es kein Fest, keine Festzeit, kein Festlichkeitsgefühl als gesteigertes Seinsgefühl, sondern nur Arbeit und Freizeit, Produktion und Konsum. Und Feste werden zu Events und Spektakeln kommerzialisiert.
Das heißt, ich kann mein Leben nicht mehr als Teil eines großen Ganzen einordnen.
Genau. Und alles, was früher traditionell an Festen gefeiert wurde, die christlichen Feste, da gab es ja einen Sinn dahinter, ist weggebrochen. Und so, wir sehen das ja an Weihnachten, das ist einfach ein Konsumfest. Der Konsum steht im Mittelpunkt. Nicht mehr die eigentliche Bedeutung, genauso auch Ostern oder andere Feste. Und da ist sehr viel weggebrochen. Und das ist bei Kindern und Jugendlichen, die brauchen ja diesen Halt, die brauchen diese Erzählung, die brauchen den Sinn in dem, was sie erleben. Und wir sehen, dass sie versuchen, diese Leerstelle, die unsere Gesellschaft ihnen nicht auffüllt, irgendwo anders zu füllen, sei das durch Romane. Ich denke immer daran, wie sehr Harry Potter eingeschlagen hat in dieser Generation, was ganze Kinderseelen aufgesogen haben, oder Netflix-Serien, wie viele Serien geschaut wird. Jemand hat mal gesagt, ja, der gute Hirte Netflix, ne, der die Seelen der Kinder nährt und wo sie irgendwie in eine andere Welt eintauchen, oder Computerspiele, wo ganze Welten und Universen geschaffen werden. Man kann das einfach so sagen, Kindern und Jugendlichen fehlt die tiefe Verankerung ihres Lebens in einer übergeordneten Geschichte oder Instanz, von der her sie ihr Leben deuten können und die ihrem Leben Sinn verleiht. Und jemand hat mal gesagt, das Leben vieler junger Menschen heute ist dadurch ohne Sockel, ohne Fundament, ohne Dach, ohne Zugehörigkeit. In gewisser Weise ist da nichts mehr, was ihnen Halt gibt, wenn es stürmisch wird. Sie können sich nicht verorten.
Was können auch hier an diesem Punkt Gemeinden, Mitarbeiter und oder Familien tun, um der jungen Generation zu helfen und da entgegenzuwirken und hier eine gute Balance zu halten?
Ja, auch das ist nicht so ganz leicht, weil da ist natürlich eine ganze Kultur, die irgendwie auf Jugendliche einwirkt, und man kann nicht erwarten, dass es von jetzt auf gleich irgendwie durch ein, zwei Dinge geändert werden kann. Aber dennoch wären mir hier zwei Punkte, scheinen mir schlüssig, dass die helfen könnten. Und das eine wäre Lehre und das andere wäre Zugehörigkeit. Und ich beginne einfach mal mit dem Punkt der Lehre. Wenn Sie in einer Welt leben, wo es keine große Erzählung mehr gibt, dann ist es umso wichtiger, dass Ihnen immer und immer wieder die Welt von Gott her erzählt wird. Ja, wie können Sie diese Welt von Gott her verstehen? Und wie kann auch Ihr eigenes Leben im Licht dieser großen Geschichte Gottes gesehen werden? Wie können diese Weltereignisse ja gedeutet werden vor Gottes Geschichte mit dieser Welt? Das bedeutet Ihnen eigentlich von klein auf mit der Kinderbibel Dinge zu verdeutlichen, Gottes Plan mit dieser Welt. Und dann auch diese großen, tiefen Fragen, die Kriege, das Leid, das, was gerade schwer ist, ja, das auch von der Bibel her mal aufzeigen. Dass wir werden sehen, dass es gar nicht ungewöhnlich ist, dass Krisen kommen und Katastrophen und dass es was ist, wofür wir keine Angst haben brauchen als Christen, weil Gott ist dennoch da und er verliert niemals die Kontrolle.
Das zweite, von dem Sie jetzt sprachen, war die Zugehörigkeit. Inwiefern kann die diesem Problem entgegenwirken?
Wir wissen ja, dass diese Generation eine ganz, ganz hohe Familienverbundenheit hat, die es so in der vorherigen Generation nicht gegeben hat. Und eine Erklärung dafür kann darin liegen, dass sie einfach ganz hohe Sicherheit und Verlässlichkeit brauchen, in einer Zeit, wo vieles andere weggebrochen ist. Und das ist der entscheidende Punkt für Gemeinde. Ich denke, dass Kinder und Jugendliche sich nach Zugehörigkeit sehen. In einer Welt, die so wenig Sinn bietet, kann diese Zugehörigkeit ihnen Halt geben, den sie brauchen. Ein Zuhause in der Gemeinde, in dem sie erleben, dass sie angenommen und geliebt sind, wo sie ihre Fragen stellen können und einfach so sein dürfen, wie sie sind. Und das halte ich für eine ganz wichtige, entscheidende Sache. Und da ist es auch gut, wir schauen nochmal in die Bibel. Wie sind denn Kinder und Jugendliche, wie werden die mitgedacht in Gemeinde? Und ich denke, dass es da ja einfach wichtig ist, sie ganz neu als integralen Bestandteil der Gemeinde zu entdecken und ihnen dadurch diese Zugehörigkeit zu schenken.
Mhm. Vielen Dank. Einen letzten Punkt, den Sie vorhin auch schon genannt haben, möchte ich gerne mit Ihnen abschließend noch anschauen, nämlich die Individualisierung. Was verbirgt sich jetzt bezogen auf Kinder und Jugendliche hinter diesem Begriff?
Ja, das ist letztendlich dann die Folge. Wenn es keine übergeordnete Wahrheit mehr gibt, keinen Sinn, dann wird ja der Mensch selbst zu der Instanz, die allem Sinn verleihen muss. Und so dreht sich das Leben von vielen Jugendlichen heute darum, einfach herauszufinden, wer ich bin, wer ich wirklich bin und was zu mir passt. Und damit sind wir bei diesem Begriff der Authentizität. Das ist das grundlegende ethische Konzept, welches unsere Jugendlichen heute prägt. Es dreht sich alles darum, sich selbst treu sein zu wollen oder zu müssen, sich nicht zu verbiegen. Wahr ist und authentisch ist das, was zu mir passt. Und das, was ich nicht für mich als passend erlebe, das wird aussortiert. Und so erklärt sich auch dieses Phänomen der Dekonstruktion, dass ich auch im Glauben manchmal Dinge einfach weglasse, die mir nicht passend erscheinen oder die mich nicht glücklich machen, die mir keine Erfüllung geben. Und dieser Prozess der Individualisierung hat letztendlich dazu geführt, dass nicht Gott oder eine übergeordnete Transzendenz mein Handeln bestimmt, sondern meine Wünsche und Vorstellungen mein Leben bestimmen. Früher stand die Pflicht über meinen Wünschen. Es gibt diesen englischen Satz Duty over Desire. Ja, man hat einfach seine Pflicht getan. Und heute hat sich das umgekehrt. Heute stehen Wünsche über meinen Pflichten, Desire over Duty. Und das ist eine der wesentlichen Verschiebungen zwischen den Generationen.
Was hat das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, für Auswirkungen auf die Psyche dieser jungen Generation?
Ja, jetzt kann man natürlich fragen, was hat das für eine Auswirkung auf die psychische Gesundheit? Wie steht es damit im Zusammenhang? Das kann natürlich als eine große Befreiung erlebt werden. Ich denke, dass früher viel auch mit Druck und moralischem Druck auch verbunden war, was auch nicht gut war. Aber diese Freiheit heute hat auch eine gravierende Schattenseite. Und zwar stehen junge Menschen damit ja permanent unter dem Anspruch, dass der Weg, den sie wählen oder die Entscheidung, die sie treffen, ihnen selbst Erfüllung bringen muss. Und das kann enormen psychischen Druck bewirken. Andreas Reckwitz hat es mal so ausgedrückt, als Soziologe und Kulturwissenschaftler. Er sagt, so stellt sich der hohe Besonderheits- und Selbstentfaltungsanspruch des Lebens in der Kultur der Spätmoderne als ein systematischer Enttäuschungsgenerator dar, vor dessen Hintergrund sich psychische Überforderungssymptome erklären lassen. Ein Enttäuschungsgenerator, der also aus sich selbst heraus eigentlich immer nur Enttäuschung produziert, weil natürlich nicht alles, was man entscheidet oder erlebt, Erfüllung bringt.
Wenn wir das jetzt mal auf den Bereich der Mitarbeit in der Gemeinde dieser jungen Menschen übertragen, was bedeutet das für diesen Bereich?
Wir erleben, wenn Dienst in der Gemeinde nicht mehr die Erfüllung bringt, vielleicht auch mal anstrengend wird, dann ist es bei jungen Leuten oft so, dass sie den auch nicht mehr weiterführen können, dass sie die innere Spannkraft nicht haben, das auszuhalten, weil sie ja unter diesem hohen Besonderheits- und Selbstentfaltungsanspruch stehen. Und das ist eine der Ursachen auch für die vielen psychischen Erkrankungen.
Wie sollte man abschließend jetzt dieser Individualisierung begegnen? Was würden Sie unseren Zuhörern abschließend raten?
Das ist eine große Frage. Das ist auch ein Dilemma und ich denke, hier gibt es auch keine einfache Antwort. Aber wenn wir das Neue Testament ernst nehmen, dann findet sich echte Erfüllung nämlich gerade nicht in der Selbstverwirklichung, sondern in der Selbstentäußerung, wie sie zum Beispiel in Philipper 2 im Christushymnus beschrieben wird. Das Paradigma, dass man das Leben gewinnt, wenn man es hingibt, ist völlig entgegensetzt zu allem, was in dieser Welt heute als der Weg zur Erfüllung proklamiert wird. Und hier möchte ich einen Punkt nennen, der mir ganz wichtig erscheint, und zwar der Umgang mit den Seelen unserer Kinder und Jugendlichen. Das ist vielleicht sehr ungewöhnlich, dieser Begriff taucht auch in der Literatur kaum noch auf, aber ich halte ihn für so wichtig. Vielleicht ganz kurz zunächst, was meine ich, wenn ich von der Seele spreche? Die Seele, und das ist jetzt eine ganz einfache Erklärung, ist der tiefste Kern meines Selbst und macht mich doch gleichzeitig als ganzen Menschen aus. Es ist das, was meinen Willen oder meine Absichten, alles, was ich denke, fühle, meine Werte, mein Gewissen, mein Körper und mein Handeln zusammen vereint. Manche kennen vielleicht das Lied »Du meine Seele singe«. Es bedeutet, mit meinem ganzen Selbst singe ich. Das steht hinter diesem Bild der Seele. Und da gibt es ein Dilemma, ein großes Dilemma. John Ortberg hat das mal in seinem Buch »Hüter deiner Seele« so beschrieben. Er sagt: Es liegt eine gewisse Ironie darin, dass wir unsere Seelen zunehmend vernachlässigen, aber in gleichem Maße von unserem Selbst regelrecht besessen sind. Wenn wir uns innerlich leer fühlen, müssen wir uns selbst verwirklichen. Wenn wir gestresst sind, müssen wir uns um uns selbst kümmern. Wir müssen an uns selbst glauben, wir brauchen Tattoos, um unseren Selbst Ausdruck zu verleihen. Und die ganze Welt erwartet von uns, dass wir selbst sind. Aber was ist, so Ortberg, wenn dieses Selbst kaputt ist, wenn wir gar nicht heil sind? Und an diesem Punkt, denke ich, ist ein ganz wichtiger Gedanke zu nennen, dass es wir unseren Kindern und Jugendlichen das immer wieder auch ganz behutsam vor Augen führen, dass wir nicht heil sind und dass wir aus uns selbst heraus nie diese tiefe Erfüllung finden können. Ortberg sagt weiter, nämlich, das Selbst ist sich selbst genug und will alles allein schaffen. Während uns die Seele daran erinnert, dass wir nicht für uns selbst geschaffen wurden und wir letztgültige Erfüllung nur erfahren, wenn wir uns selbst an Gott hingeben, uns mit unserem ganzen Selbst ihm zur Verfügung stellen. Also Selbstentäußerung, so wie Jesus uns das vorgelebt hat, im Christushymnus beschrieben. Und hier liegt die große Aufgabe für unsere Zeit, Kindern und Jugendlichen das Geheimnis neu zu helfen zu verstehen, dass es, wenn es ihrer Seele gut geht, nämlich wenn sie mit ihrem Fühlen, Denken, Wollen und Handeln mit sich selbst und Gott im Einklang sind, dass sie dann einfach Erfüllung erleben, die einzige Erfüllung, die letztendlich auch möglich ist für uns Menschen. Und ich denke, wenn das gelingt, dann kann es geschehen, dass Kinder und Jugendliche in diesen herausfordernden Zeiten wirklich Halt erleben, in einem höheren Ziel und in einer höheren Zugehörigkeit als das, was sie aus sich selbst heraus produzieren können.
Liebe Frau Hildebrand, haben Sie ganz vielen Dank für Ihre so wichtigen Impulse zu diesem aktuellen Thema. Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit und auch Ihnen als unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Wer sich intensiver mit diesem Thema beschäftigen möchte, den lade ich gerne zu einem Fortbildungsseminar mit ihr zu genau diesem Thema ein. Sie wird hier bei uns an der FDH in Gießen im Rahmen eines Fortbildungsprogramms der FDH, dem sogenannten FDH-Kolleg, ein Tagesseminar genau zu diesem Thema anbieten, und zwar am 10. Februar 2024. Anmelden können Sie sich hierzu unter www.fdhkolleg.de. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH Podcast.